Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die. Und ich habe jemanden da, der war das letzte Mal vor 5 Jahren war er hier. Wir haben gerade gestartet mit unserem Podcast. Der junge Mann war damals schon sehr aktiv, hatte eine große Followerschaft und so. Und ich war sehr, sehr stolz, dass er dann damals gesagt hat, hey, Andreas, cool, was ihr macht. Ich komme bei euch vorbei und ich werde auch ein bisschen was erzählen. Total spannend. Hört da gerne mal rein. Es ist 5 Jahre her. Am 22. Januar war das 2021. So, wer da jetzt, sag ich mal, ein bisschen mehr wissen möchte, wer es ist und vielleicht Hardcore-Fans wissen es schon, da muss man aber echt gut dabei sein, es ist Dr. Theo Farm. Und Dr. Theo Farm hat gesagt, ey, ich komme nochmal bei euch vorbei. Ihr macht doch gerade so eine Serie mit H&Z Digital und da redet ihr doch darüber, wie beeinflusst AI momentan unsere Gesellschaft, Unternehmen und was sollten sie tun? Ah, hat Theo gesagt, da komme ich vorbei. Aber bevor ich den begrüße, begrüße ich erstmal meinen Co-Host, der jetzt, kennt ihr schon, der ist ja einmal im Monat dabei, den Richard. Guten Tag, Richard, hallo.
Hi, grüße euch zusammen.
Guten Tag. Theo, magst du direkt zum Einstieg mal sagen, was du den ganzen Tag so machst für Leute, die ich nicht kenne?
Genau, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Also mein Name ist Theo, ich komme aus München und bin KI-Experte. Wie äußert sich das? Ich also habe einen KI-Podcast, den Theo-Podcast, bin relativ regelmäßig im TV zu Gast, zum Beispiel bei NTV, wenn es um die neuesten Einschätzungen geht zu Nvidia, Google und Apple. Ich arbeite auch direkt mit den KI-Companies zusammen. Das heißt, ich bin im regelmäßigen Austausch mit Meta und mit Google, wenn es um deren KI-Innovation geht. Und mit meiner eigenen Company, Theo AI, mache ich vor allem Upskilling. Das heißt, ich helfe Unternehmen, Führungskräften dabei, die unterstütze ich eben dabei, KI besser zu lernen und produktiv einzusetzen.
Das ist total spannend, weil die meisten sagen ja immer, oh, die Mitarbeiter müssen jetzt KI lernen und die Mitarbeitenden. So, da heißt es immer, wie kriegen wir die dazu, dass die KI nutzen? Du hast ja, sag ich mal, einen anderen Ansatz und bildest auch aus. Du bildest sowohl Mitarbeiter aus, aber du bildest auch zum Beispiel den C-Level aus. Was ist deiner Meinung denn danach? Skills, die so jeder C-Level, ob nun Mittelstand oder größere Konzerne, du hast ja die gesamte Klaviatur quasi. Wo sagst du, Mensch, das müssen die schon drauf haben, das müssen die schon können, vielleicht ein bisschen mehr als ChatGPT fragen, wie das Wetter morgen wird?
Naja, ich glaube, gerade für Führungskräfte gibt es ja ganz unterschiedliche Dimensionen. Das eine ist die strategische und dann natürlich auch hands-on, diese Tools auch selber zu beherrschen. Einmal für die eigene Produktivität, aber damit sie auch wissen, was ihre Mitarbeitenden eigentlich den ganzen Tag damit KI machen sollen. Ich glaube, auf der strategischen Ebene, da stellen sie ja ganz viele Fragen. Also wie beeinflusst KI mein Geschäftsmodell? Werde ich jetzt disrupted möglicherweise? Welche Potenziale gibt es vielleicht auch? Dann vielleicht auch unangenehme Fragen. Muss ich mein Business jetzt restrukturieren? Muss ich vielleicht ganz viele Mitarbeitende entlassen, weil das vielleicht sozusagen gefordert ist in Zeiten dieser Effizienz? Aber natürlich auch wachstumsorientiert. Wie kann ich eben KI nutzen, um neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln? Und dann gibt es eben sozusagen die Skill-Seite, wo es natürlich auch darum geht, vor allem zu sagen, okay, ich bin wirklich nicht nur Casual-User von diesen Tools, sondern bin wirklich Power-User von ChatGPT, Perplexity, Gemini und ähnlichen Tools, um eben auch selbst entsprechend produktiv zu werden. Das heißt, da gibt es eigentlich sehr viele verschiedene Dimensionen und Ebenen, in denen Führungskräfte eigentlich in Sachen KI abgeskillt werden müssen.
Frage vielleicht auch genau an der Stelle, also weil ich merke das ja ganz oft, wenn man mit Kunden spricht, also wir machen auch immer in den Workshops ganz gern vorne so eine Selbsteinschätzung und da merken wir immer ganz gern, dass nach solchen Workshops, wenn sie mal sehen, was möglich ist, dann ist irgendwie vorher von 1 bis 5 geben sie sich schon so eine 4, 4,5 und wenn sie dann irgendwie mal sehen, was eigentlich wirklich alles möglich ist und man am Ende von so einem Workshop vielleicht dann auch nochmal so ein Scoring macht, dass es ja ganz schnell nach unten geht. Jetzt bist du ja natürlich mal nochmal tiefer in the game, ne? Und machst ja quasi genau, kennst ja alle Kniffe und Tricks. Wie würdest du das denn so einschätzen, Selbstbild versus Fremdbild? Also wo stehen wir denn da aktuell momentan?
Guter Punkt, den du da ansprichst, dass natürlich sozusagen genau Selbst- und Fremdbild sich natürlich immer stark unterscheidet. Und die Leute wissen ja noch nicht mal, was sie nicht wissen. Grundsätzlich spreche ich eigentlich immer ganz gern von dem AI-Skill-Gap. Das heißt, vor ziemlich genau 3 Jahren ist ja ChatGPT rausgekommen. Das heißt, vor 3 Jahren hatten wir alle einen KI-Skill-Level von mehr oder weniger 0. Seitdem haben natürlich, ich weiß nicht, 1 Milliarde Menschen regelmäßig damit gearbeitet. Die meisten sind aber ehrlich gesagt immer noch auf einem relativ Basic-Level. Das heißt, die benutzen ChatGPT als eine Art Google-Ersatz, schreiben ihre E-Mails und so weiter. Aber von 1 bis 10 ist deren Skill-Level vielleicht sozusagen 2. Und dann gibt es natürlich die Power-User, die natürlich innerhalb von einem Tool wie ChatGPT alles machen können. Das heißt, die können damit, die können sehr, sehr gut prompten, die können Content erstellen, Bilder, Videos erstellen, Daten analysieren, eigene GPTs bauen, Agenten bauen, vielleicht sogar programmieren. Und diese Power-User, die können es eben nicht nur mit einem Tool, sondern vielleicht sogar mit 3, 4 oder 5 verschiedenen Tools. Das heißt, der Unterschied zwischen diesen Basic-Usern und den Power-Usern, der wird eigentlich jeden Tag größer. Und ich glaube, da muss eigentlich jede Organisation, jede Führungskraft für sich selbst mal reflektieren, okay, von 1 bis 10, wo stehe ich da jetzt eigentlich? Wo steht da eigentlich meine Organisation? Und was müssen wir eigentlich machen, um diese Wissenslücke zu schließen?
Jetzt bin ich so, sage ich mal, Automobilzulieferer. Jahrelang lief mein Geschäft super. Die Leute haben abgenommen. Ich war hochgradig spezialisiert, habe da ein Produkt hergestellt. Wie ist es dann bei diesen Leuten denn, dass sie dann sagen, okay, ich muss jetzt auch was mit AI machen? Meine Frage ist halt der Hintergrund. Damals, als wir groß geworden sind, vor 10 Jahren, war das immer so, ich brauche jetzt ein Dashboard. Und dann haben die Leute uns angerufen und haben gesagt, mach mir mal ein Dashboard. Es war halt immer so die Fragestellung, man wusste nicht genau, was mache ich damit und warum brauche ich das eigentlich und wofür brauche ich, sondern es war, man macht Dashboard. Und ich habe ein bisschen den Verdacht, dass es jetzt auch momentan so ein bisschen ist, jetzt machen wir AI. Was erlebst du denn jetzt gerade, wenn ich dir das skizzierte Mittelständlersgeschäft war immer, ist das aus einer Panik heraus, ist das aus einer Chance heraus? Warum sagt der C-Level jetzt, Theo, da müssen wir mal was machen?
Also ich glaube, den meisten Unternehmen ist bewusst, dass sie was mit KI machen sollten. Aber ich glaube, auf der einen Seite fehlt ihnen so der richtige Plan, wo der größte Hebel ist. Und dann fehlt zum Teil aber auch so die Dringlichkeit, dass sie eben sagen, naja gut, KI irgendwie schon wichtig. Lass uns doch mal in 2026 einen Workshop drüber machen, um dann für 2028 irgendwelche Initiativen zu verabschieden. Das heißt, da gibt es jetzt eben nicht die Unternehmen, die jetzt sagen, das ist jetzt das Allerwichtigste, wir müssen da jetzt sofort handeln. Und diese Unternehmen haben natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko, dass sie da natürlich der Entwicklung verschlafen. Grundsätzlich ist es ja so, dass jedes Unternehmen natürlich erstmal seine Wertschöpfungskette durchgehen kann, irgendwie von Forschung und Entwicklung, Design, Manufacturing, Marketing, Logistik, Customer Service, und man da natürlich erstmal so ein Audit machen kann. Was für Potenziale gibt KI da eigentlich her? Was ist in meiner Branche eigentlich üblich? Wo stehe ich da eigentlich im Vergleich auch vielleicht zu meinen Wettbewerbern? Und wenn wir eben diese Analyse machen, da werden wir in manchen Bereichen sehen, okay, KI ist da einfach noch nicht so weit, da können wir vielleicht heute noch gar nichts rausholen. In anderen Bereichen werden wir aber sehen, okay, wenn wir zum Beispiel im Bereich Marketing und Commerce oder Customer Service jetzt KI einsetzen, da können wir vielleicht Produktivitätsgewinne von, weiß nicht, 5x oder 10x daneben erzielen. Und ich glaube, es ist halt irgendwie wichtig, dass man dann eben auch diese low-hanging fruits erstmal abarbeitet. Aber ich glaube, das machen im Augenblick noch die wenigsten Unternehmen.
Und ich glaube auch, dass sage ich mal, das eine ist natürlich diese Inventarisierung und viele verlaufen sich ja dann auch, ne? Also ich glaube auch diese MIT-Studie, die ja dieser Tage viel zitiert ist, ne, wo 95% der Unternehmen sagen, wir verbrennen eigentlich nur Geld mit unseren ganzen KI-Investments, ist, glaube ich, auch mit dem geschuldet, dass natürlich, ja, wenn man mit Kunden dann spricht, die sagen, machen dann ihre Use-Case-Collection-Workshops und verlieren sich dann aber so ein bisschen im Klein-Klein, also auch wirklich mal hands-on anzufangen, ne? Und ich glaube, das ist ja auch genau so ein bisschen den Appell, den du ja dann auch mal mitnimmst, ne, zu sagen, Leute, lernt die Werkzeuge, damit ihr sie auch anwenden könnt und geht jetzt nicht irgendwie in die Baumarktabteilung der Bohrmaschinen und philosophiert darüber, ob ihr die Hilti oder die Bosch braucht. Ne? Wenn ihr sozusagen dort einen Monat steht, dann habt ihr aber noch nichts renoviert am Haus. Ja? Also ich glaube, oft ist es ja auch so ein bisschen dieses, ja, man kann jetzt 100 Canvas bauen und nichts wirklich umsetzen. Oder ich schaue dann wirklich mal, was ist so ein Szenario, was ich mal anpacken kann und gehe auch mal ins Doing. Wie nimmst du denn dort so dieses... ja, Gap zwischen Winners und Losers, also wer sind denn so die Gewinner in dem KI-Run dieser Tage? Also welche Unternehmen, würdest du sagen, gehen eigentlich den Weg, der sozusagen jetzt nicht in diesen 95% der MIT-Studien genannten Unternehmen ist?
Ja, genau, also diese MIT-Studie, die finde ich ja immer ganz amüsant, weil da ja auch nicht genau beschrieben wird, wie das jetzt genau erhoben wurde. Ja. Trotzdem wird es immer so ein bisschen als Gospel wahrgenommen, als der Beweis dafür, dass KI nicht funktioniert. Ich glaube, da gibt es auch andere Studien, die das Gegenteil belegen. Ich glaube, was KI halt macht, ist, dass es halt, wenn wir uns ein Spektrum von Unternehmen anschauen, ist, dass es vor allem sehr kleine Unternehmen begünstigt und sehr große Unternehmen. Und wie so oft im Leben, die in der Mitte haben ein Problem. Was meine ich jetzt damit? Die ganz großen Unternehmen, wie jetzt ein Nvidia oder Google, die haben natürlich alle Ressourcen dieser Welt, die können alles voller Datacenter eben zustellen, die können sich die beste Technologie kaufen. Wir wissen ja auch, dass KI-Talente immer teurer werden. Das heißt, da ne, gibt es ja zum Teil diese Jahresgehälter von 100 Millionen Dollar, die eben den Top-Forschern dann eben auch bei Meta gezahlt werden. Und die großen Unternehmen haben natürlich Zugang zu sehr vielen Kunden, haben unfassbar viele Daten und so weiter. Das heißt, die sehr großen Companies, die Mac 6 oder Mac 7, die profitieren ungemein. Am anderen Ende des Spektrums haben wir jetzt eben sehr kleine Unternehmen, die wahnsinnig schnell gewachsen sind. Das sind Unternehmen wie zum Beispiel Lovable aus Schweden, die ja auch so ein Vibe-Coding-Tool herstellen. Quasi so eine Art Coding-Assistenten, dass man eben auch ohne Programmierkenntnisse so gesehen eben schon ganz ordentlich programmieren kann. Beziehungsweise, dass eben auch Leute, die schon sehr gut programmieren können, sich mit Hilfe von solchen Tools sehr stark skalieren können. Und das ist ja eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen aller Zeiten, vor einem Jahr gelauncht und jetzt mit 200 Millionen Dollar Umsatz. Wenn man das Ganze auf die Spitze treibt, dann hat man ja irgendwann dieses One-Person-Unicorn, von dem ja auch ein Sam Altman immer spricht. Also diese Idee, dieses Konzept, dass man heutzutage mit KI sich so stark hebeln und skalieren kann, dass wir irgendwann mal ein Unternehmen sehen werden, das mit einer Person quasi eine Milliardenbewertung erzielen kann, weil einfach im Hintergrund so viel mit KI und auch mit KI-Agenten daneben abläuft. Und ob dieses Unternehmen dann am Ende eine Person hat oder fünf und ob es wirklich eine Milliarde wert ist oder nur 100 Millionen, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, die Tendenz ist klar, dass eben kleine Unternehmen da eben sehr stark profitieren können oder sogar Startups. In der Mitte haben wir jetzt das Problem. Und mit mittelgroß meine ich jetzt nicht Mittelstand, sondern mit mittelgroß meine ich sogar solche Companies in der Größenordnung wie, ich sag mal, unsere DAX-Konzerne, dass die eben wahnsinnig groß sind, dementsprechend auch träge, aber auf der anderen Seite vielleicht nicht die finanzielle Power haben, wie solche Silicon Valley Companies, um dann eben auch wirklich voll von KI zu profitieren. Also das sind so ein paar Trends oder Einordnungen, die ich aktuell so sehe.
Ja, ich glaube, da hast du den wichtigen Punkt mit dem 95%, mit dieser Erhebung, ist ja immer die Frage, wen sie gefragt haben. Ne? Also mein klassisches Beispiel, was ich hier schon tausendmal in dem Podcast erzählt habe, ist, ich habe früher, 16 Stunden bezahlt, Arbeit bezahlt für eine Marketing-Mitarbeiterin, die halt den Podcast geschnitten hat und dort verschiedene Dinge gemacht hat, etc. sowieso. Wenn mich jemand fragt, wie ich die internen Kosten runtergekriegt habe, dank AI, würde ich sagen, ey, alles riesiger Erfolg. Und dann ist natürlich immer die Frage, wen ich frage, und das hast du hier schön nochmal aufgegliedert, nach dem Motto, wer ist in diesen 95%? Und das Zweite ist, auch diese Studie, ich habe mir die mal genauer angeguckt, das ist ja nicht genau die Aussage aus dieser Studie, was dabei rausgekommen ist, dass es wirklich das 1:1 wäre. Erinnert ihr euch an dieses, wir haben alle eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch? Das war dasselbe. Das hat sich auch immer so durchgetragen. Mit Microsoft hat da mal eine Erhebung über Werbung gemacht. Und es ging überhaupt nicht darum, dass wir uns nicht mehr konzentrieren können oder kein Buch mehr lesen können. Es ging nur darum, wie wir Werbung wahrnehmen. Und da wird es immer schön so tradiert quasi, dass diese 95% stehen dafür, ey, guck mal, AI geht nicht. Und das auch nach 3 Jahren, wenn du sagst, okay, du setzt bei ChatGPT, das ist so in den Alltag, in den gesellschaftlichen Alltag, sind 3 Jahre historisch betrachtet ja auch nicht viel. Sorry, muss ich nochmal loswerden zu dieser MIT-Studie, weil sie begegnet überall und es ist halt so wenig Substanz. Und selbst wenn man sie nochmal genauer anguckt, das war auch nicht genau die Aussage.
Ja, und es ist ja auch am Ende des Tages, glaube ich, eher ein Steuern auch der Aktivitäten. Also ich glaube, Theo, du hast es ja auch schon gesagt, ne? Also am Ende des Tages ist es eine Disziplin, die muss ja im Unternehmen auch irgendwie gepflegt, gehegt und bekümmert werden, ne? Und das beginnt bei C-Level und geht dann sicherlich sozusagen eben einfach auch zu der Belegschaft. Und jetzt zu diesem Punkt, dass KI-Aktivitäten oft keinen Nutzen bringen, ist zum Beispiel auch aus einer eigenen Befragung, die wir mal durchgeführt haben, ne, rausgekommen, wenn du die User fragst, die sagen eben durchaus, das bringt was. Ne? Aber ganz ehrlich, wer würde denn sozusagen oder wer macht es denn von den Angestellten, dass wenn er sozusagen in der Woche 4 bis 8 Stunden einspart, jetzt durch KI, wer hebt denn die Hand, geht zum Chef und sagt, Boss, ich bräuchte jetzt ein bisschen mehr Arbeit, weil ich bin jetzt effizienter geworden. Das heißt, das muss ja auch sozusagen als gesamte Disziplin, ne, sowohl kulturell miteinander mit einer Performance-Kultur wieder verknüpft werden, zu sagen, hey, Mitarbeiter haben Bock, effizienter zu werden und auch mehr Aufgaben zu übernehmen. Und gleichzeitig muss es aber auch eingefordert werden, meiner Meinung nach. Weil sonst ist es ja jetzt keine Überraschung, dass sozusagen die Effizienzhebungen nicht automatisch in der P&L landen.
Und da gibt es ja diesen spannenden Begriff der sogenannten Schatten-KI. Das heißt, KI, die eigentlich schon genutzt wird, aber es wird eben nicht drüber gesprochen. Entweder, weil es Unternehmen gibt, die sagen, hey, ihr dürft kein KI benutzen. Und dann benutzen es halt die Mitarbeitenden heimlich. Oder, was du schon gesagt hast, Richard, die benutzen es, aber ihre Produktivitätsgewinne, die behalten sie sich erstmal für sich, damit sie nicht noch mehr Aufgaben aufgedrückt bekommen. Was aber spannend ist, dass wir jetzt gerade in so einer Übergangsphase sind, wo, ich sag mal, KI noch kein Pflichtprogramm in den meisten Unternehmen ist. Das ändert sich aber sehr stark. Wir sehen eben sehr viele Unternehmen, die sagen, okay, jeder, der bei uns neu anfängt, muss bestimmte KI-Fähigkeiten können. Beziehungsweise jeder bekommt jetzt KI-Training, das ist quasi ein Pflichttraining. Also genauso wie jeder, der jetzt in der Unternehmensberatung arbeitet, jetzt ein Pflichttraining bekommt in PowerPoint und in Excel, bekommt er jetzt halt, bekommt man jetzt eben Pflichttrainings jetzt eben in KI. Und US-Unternehmen, die gehen noch einen Schritt weiter. Bei Shopify und bei Meta werden jetzt ja sogar die jährlichen Bewertungsgespräche sozusagen auch darauf basiert, wie gut jetzt jemand in KI ist. Das heißt, man muss erklären, wie viel habe ich mich in KI weiterentwickelt, wie effizienter bin ich geworden, welche Prozesse habe ich jetzt vielleicht auch besser gemacht unter dem Einsatz von KI. Und wenn du dann sagst, nee, ich finde KI aber doof oder will ich aber nicht nutzen, dann gibt es keinen Bonus, keine Beförderung oder vielleicht fliegst du sogar raus. In Deutschland aktuell noch nicht so wirklich denkbar, mit Betriebsrat und so weiter. Aber ich bin mir relativ sicher, dass sozusagen KI-Fähigkeiten eben sehr schnell von einem Nice-to-Have zu einem absoluten Must-Have werden und es dementsprechend auch in mehr Unternehmen dann eben auch so stattfinden wird.
Jetzt, wo du es gerade ansprichst, Theo, also du hast ja gerade nicht nur den Blick über den Tellerrand inhaltlich und fachlich, sondern auch geografisch ein, zwei Mal schon angeteasert, dass du ja nicht nur in dem deutschen Markt unterwegs bist, sondern eben auch mit Google, Meta da entsprechend regelmäßig im Austausch bist. Wo stehen wir denn dort? Weil ich glaube, das ist ja auch etwas, wo die Firmen zunehmend natürlich den wirtschaftlichen Wettbewerb so in Summe merken. Ne? Wie siehst du denn dort die den Einsatz und die Utilization von KI? Ne? Also du hast ja gerade gesagt, in Deutschland ist halt oft der Betriebsrat, der blockt da Themen. Wo stehen wir denn, sage ich mal, jetzt so als deutsche Unternehmen überhaupt im Vergleich von KI-Anwendungen jetzt zum Beispiel in den USA?
Das immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Also auf der einen Seite sind wir natürlich, ich sag mal, hoffnungslos unterlegen, was KI angeht im Vergleich zu den USA. Da würde ich sogar fast sagen, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und ich glaube, das ist einfach eine bittere Realität. Auf der anderen Seite muss man trotzdem immer nochmal das Glas halb voll sehen, dass wahrscheinlich der deutschsprachige Raum direkt nach den USA ja immer noch der wirtschaftlich stärkste Raum der Welt ist. Ne? Das heißt, da auch wenn du jetzt irgendwie den Sam Altman fragst oder Google fragst, die sagen ganz klar, hey, dieser Dachraum ist für uns so eine riesige Priorität, das ist für uns ganz, ganz, ganz wichtig, da eben sehr stark zu wachsen oder dass ChatGPT auch in Deutschland mit die höchste Adoption eben weltweit hat. Das heißt, klar haben wir ganz vorne die USA, China ist vielleicht nochmal so ein anderes Ökosystem, vielleicht nicht hundertprozentig vergleichbar jetzt eben mit uns, aber ich glaube, obwohl der Abstand zwischen uns in den USA relativ hoch ist, kommen wir, glaube ich, danach global schon relativ, haben wir ein relativ gutes Standing. Und auch da kann man natürlich jetzt vielleicht Deutschland als relativ großes Land vielleicht nicht 1:1 jetzt vielleicht mit Dänemark oder so vergleichen, ne, die ja deutlich kleiner sind. Was man aber sieht, ist, dass sozusagen das Thema, ich sag mal, sind wir hinten dran, ja oder nein? Also kürzlich war ja der Jensen Huang, der CEO von Nvidia, ja in Deutschland zur Verkündung der neuen KI-Fabrik zusammen eben mit der Telekom. Ne, da ging es ja irgendwie darum, weiß nicht, neue KI-Fabrik hat so und so viele Nvidia-Chips und so weiter. Ne? War ein großes Announcement, aber ich ehrlich gesagt musste ein bisschen schmunzeln, weil rein von der Größenordnung her das nur ein Bruchteil ist von dem, was natürlich so ein, Tesla macht oder was sogar US-Universitäten dann eben abkaufen, dem Nvidia. Und habe ich dann so spaßeshalber gesagt, naja, ist ja nett, dass der Jensen Huang sogar Kleinkunden betreut und dafür extra nach Deutschland kommt, ne? Und für uns war es natürlich so ein Riesending. Will damit einfach nur sagen, dass jedes Mal, wenn jetzt die EU irgendwie verkündet, KI, Superinitiative, Milliardenplan und so weiter, ist es halt einfach ein Bruchteil von dem, was ein einzelnes Unternehmen in den USA da eben in KI investiert. Also die investieren halt echt so ein Faktor 100, was jetzt eben Data Center, Infrastruktur, aber vielleicht auch Gehälter angeht.
Ja gut, aber das ist ja auch immer schwer, sag ich mal, zu bewerten. Wie siehst du denn die KI, du bist ja auch auf so einer Metaebene unterwegs, im Reifegrad? Also, sind wir jetzt schon ziemlich weit, was den Begriff KI und, sag ich mal, gerade aus Effizienzgewinne, Chancen etc., sind wir da schon ziemlich weit oder meinst du, wir sind erst total im Anfang. Also ich vergleiche das jetzt mal mit der Dampfmaschine versus wir haben alle so einen Personal Computer bei uns stehen, dieser Zeitraum. Würdest du sagen, KI hat sich jetzt so schnell entwickelt, da ist dann auch irgendwann Schluss oder kommen vielleicht auch erst noch die Revolutionen, wo man dann auch wieder ganz weit vorne dran sein kann? Also wie würdest du das persönlich denn für dich einordnen? Welche Reifegrad hat denn KI, wenn du jetzt Glaskugel schauen würdest?
Also ich würde sagen, KI steht im Augenblick bei, ne, auf dem Spektrum von 1 bis 10, sind wir vielleicht jetzt gerade bei 1,5. Oh. Ja. Aber 1,5 insofern sehr bemerkenswert, weil diese Companies ja trotzdem die am schnellsten wachsenden Companies aller Zeiten sind. Also so ein OpenAI oder ein Anthropic. Unfassbar, wie schnell die wachsen. Auch wenn man sich die Adoption anschaut, wie lange hat eine App gebraucht, um entweder 1 Milliarde User zu erreichen oder 10 Milliarden Umsatz zu machen und so weiter. Ne? Also es ist einfach viel, viel, viel schneller als alles, was wir im Internet oder auch in Mobile gesehen haben. Trotzdem ist es so, dass wir auf der Reise von KI immer noch ganz am Anfang stehen. Denn es gibt ja einmal, ich sag mal, die reine Software-KI und dann noch die physische KI. Software würde bedeuten eben die ganzen KI-Tools und auch Agenten. Physische KI bedeutet ja unter anderem Roboter und selbstfahrende Autos. Wenn wir uns jetzt mal die Software anschauen, dann wird ja die ganze Zeit über KI-Agenten gesprochen. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin immer noch nicht vernünftig in der Lage, mir jetzt über die verschiedenen KI-Tools, also jetzt mal wirklich gut, meine Weihnachtsgeschenke einkaufen zu lassen. Ne? Also selbst sowas relativ Triviales funktioniert immer noch nicht, weil dann der Checkout nicht funktioniert, das Pop-up aufgeht und so weiter. Ne? Das heißt, es wird sogar die ganze Zeit über Agenten und Agentic Commerce und so weiter gesprochen, aber ehrlich gesagt funktioniert das noch nicht besonders gut. Ne? Das heißt, alleine da gibt's so viele Sachen, die da noch besser werden können. Und viele glauben dann ja, dass physische KI ja nochmal bedeutend größer wird. Das heißt, selbstfahrende Autos, Robotaxis, wie man sie vielleicht auch schon mit Waymo in den USA sieht, oder daneben auch diese ganzen Roboter, sowohl in der Industrie als auch im Haushalt, die werden einfach nochmal eine riesige Industrie werden. Elon Musk glaubt ja, dass Robotics die größte Industrie der Welt wird. Von daher, im Big Picture sind wir eben noch ganz, ganz am Anfang.
Richard, wie siehst du das?
Ja, also ich denke auch, dass am Ende des Tages ist es doch heute so, dass wir, ja, ich glaube, so noch an der Ecke ChatGPT und Co. hängen. Wir sind auch noch sehr stark kontrollbasiert. Ne? Also ich glaube, die meisten Anwendungsfälle, die ich immer so sehe, ist natürlich jetzt noch nicht dieses volle Vertrauen, dass Dinge komplett durchlaufen, sondern dass die Unternehmen das immer eher noch so als einen Assistent sehen. Ne? Und ich denke auch, also ich weiß jetzt nicht, 1,5, ich hätte jetzt mal so ein bisschen auf eine wahrscheinlich 3 oder sowas gesetzt, dass irgendwie die Grundlage, also die auch technisch, ne, haben wir jetzt sozusagen das Thema, dass wir halt nicht mehr mit einer Kutsche fahren, sondern dass wir jetzt merken, hey, da gibt es einen neuen Motor, eine neue Möglichkeit quasi, wo wir ohne Anstrengung arbeiten müssen. Aber das Potenzial, was wir dort noch wecken können, ne, das ist enorm. Ich glaube aber, dass wir davor ein paar grundlegende wirklich Grundlagenforschungen auch erstmal betreiben müssen. Das heißt, ähnlich wie bei den normalen CPUs und Co., glaube ich, wird irgendwann Nvidia mit dem originären Weiterentwickeln der Chips irgendwann an so eine Grenze kommen. Wir werden auch von dem Stromverbrauch irgendwann mal an so eine Grenze kommen, dass sicherlich die KI an sich dann erstmal ein paar Grundlagenforschungen braucht, damit sie sich selber wieder von dem vollen Potenzial weiterentwickeln kann, um dann auch eine noch viel stärkere Autonomie. Und ich glaube, da bin ich auch bei Theo, ne? Also der Punkt wird dann auch dann ja spannend werden, wenn wir sagen, hey, wir können zum Beispiel einfach auch vielleicht so eine häusliche Pflege, ne, durch einen Roboter in einer derartigen Güte machen, dass wir sagen, die steht einfach dem eines Menschen nicht mehr hinten nach. Weil dann kommt der Riesen-Benefit dann auch nochmal, ne? Weil ich glaube, Stand heute ist es natürlich so, wenn du jetzt einen Pflegeroboter hast, aber du brauchst den Pfleger 1:1, dann entlastet halt einfach dieses extrem angespannte Pflegesystem, wird nicht entlastet, ne, sondern natürlich unterstützt, aber ich brauche noch die gleiche Anzahl jetzt erstmal an Pflegern, weil jeder Roboter auch überwacht werden muss. Und da, bis wir da, glaube ich, so gut werden, dass es komplett autark läuft, brauchen wir, glaube ich, einfach nochmal ganz andere Technologie auch als Grundlage.
Ich glaube, eine der spannendsten Case Studies im Augenblick im Bereich KI ist ja tatsächlich Waymo, also die Robotaxis, die ja von Google entwickelt worden sind. Und zwar bin ich selbst in San Francisco vor 2 Jahren zum ersten Mal damit gefahren. Man bestellt sich einfach wie über so eine Uber-App halt so ein Taxi, nur dass es halt ein Robotaxi ist. Und am Anfang war ich natürlich irgendwie super aufgeregt und sag, hey cool, Robotaxi, sehr experimentell. Und ich habe mich aber sofort total sicher drin gefühlt. Also es war sozusagen bemerkenswert unspektakulär. Damals habe ich mir aber trotzdem die Frage gestellt, okay, kann das Ganze Mainstream gehen? Und jetzt ist es so, dass jede Woche Waymo in mehr amerikanischen Städten ausgerollt wird, also weit über San Francisco hinaus. In London startet das Ganze auch schon bald. Die Leute fühlen sich so wohl damit, dass sie sogar Robotaxis gegenüber normalen Taxis sogar bevorzugen. Eltern setzen ihre Kinder ganz alleine in so ein Robotaxi rein, damit die Kinder zum Tennisunterricht oder in die Schule gefahren werden. Das heißt, Dinge, die bei uns in Deutschland noch vollkommen unvorstellbar sind und aussehen wie Science Fiction, die sind dort halt schon ganz, ganz normal, ja. Und es gibt ja diesen schönen Satz, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Das heißt, der Unterschied einfach, sage ich mal, zwischen, ich sag mal, einem 0815 Deutschen, der hier in Bayern auf dem Land lebt, ja, und jemanden, weiß ich, der in San Francisco, weiß ich, bei OpenAI arbeitet und jeden Tag seine Kinder ins Robotaxi setzt, ne? Also der Unterschied ist halt nicht irgendwie 50% und auch nicht das Zehnfache, sondern einfach das Tausendfache, was sozusagen die Vertrautheit mit KI und auch die KI-Nutzung angeht. Und das heißt, ich glaube, in manchen, ja, Industrien oder auch Geografien ist die Adoption einfach schon wahnsinnig hoch. Ist ehrlich gesagt auch ein bisschen eine Sache, die mir ein bisschen Sorgen macht, denn ich bin natürlich total großer Fan von KI und auch von Fortschritt und von Technologie. Ich glaube aber tatsächlich, dass natürlich KI eine Tendenz haben wird, noch mehr gesellschaftliche Ungleichheit zu schaffen. Sieht man auch gerade auf dem Jobmarkt, ich habe ja vorhin schon erwähnt, manche Leute sind jetzt offenbar 100 Millionen im Jahr wert, weil deren Arbeitskraft so wertvoll ist. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch Stellenabbau. Wir sehen Hochschulabsolventen, die nicht mehr in den Jobmarkt reinkommen, weil die ganzen einfachen Tätigkeiten wie Recherche, PowerPoint, Excel, einfaches Programmieren, Content Editing und so weiter jetzt von KI übernommen wird. Ne? Das heißt, da hast du zwei Profile, die vielleicht auf Papier ähnlich aussehen, also gut ausgebildet, Hochschulabschluss und so weiter. Und die einen sind jetzt arbeitslos und die anderen verdienen jetzt 100 Millionen. Ja? Also ne, ich glaube halt, dieser Gap in der Gesellschaft, der droht natürlich durch KI noch größer zu werden.
Wo glaubt ihr zwei denn, dass sich dann die Leute hinentwickeln? Weil ganz ehrlich, also ich glaube, ja, also wir haben zum Beispiel ja auch Automobile bekommen und keine Kutschen mehr. Aber es arbeiten ja jetzt viel, viel mehr Leute zum Beispiel in der Automobilindustrie, als es wahrscheinlich früher Kutschenbauer gab. Das heißt, wo ist denn eure, ja, wenn wir jetzt mal 50 Jahre in die Zukunft schauen, was ist denn euer Tipp für vielleicht auch gerade die Youngsters, ne, die jetzt so aus der Uni rauskommen? Welche Bereiche werden denn Aufschwung haben?
Also ich glaube, das kann ich relativ bei allem beantworten. Also Leute, die von der Hochschule kommen, haben schon mal ein Problem. Die haben schon mal Zeit verschwendet. So, ich bin ja von Herzen Akademiker, ne? Ich habe ja 4, 5 Bücher geschrieben in meinem Leben. Ich habe jetzt das letzte mit KI geschrieben. Und wenn ich sehe, dass dieser Skill, den ich mir über meine Jahrzehnte zum Bücherschreiben angeeignet habe, die KI schreibt mit mir zusammen besser. Und das ist ja das, was Theo anspricht. Ich bin einfach schneller. Wenn ich jetzt aber kein Buch schreiben könnte, dann würde mir die KI auch nicht helfen. Das war so meine Erfahrung, mein Fazit, wie ich das gerade mache. Das heißt, derjenige, der Bücher schreiben kann, der wird halt ganz anders schneller publizieren können, etc. Einfache Tätigkeiten macht dieses Ding, also bleiben wir mal in Chatbots, ich bin ja mal Fan davon, was schon geht, einfach mal zu besprechen. Und auch, sage ich mal, Design, wenn du eine gute Designerin bist, ne, dann glaube ich, hast du kein Problem, mit diesen Sachen zu arbeiten und sie als Inspirationsquelle, aber um es dann richtig geil und richtig schnell zu machen, um noch besser zu machen, das ja. Und deswegen glaube ich, dass da die Schere total, und ich würde jedem Youngster sagen, bau ein Business und fang sofort an, wenn du kein Geld hast, egal was gerade passiert. Und ich glaube nicht, dass du dich daran gewöhnen kannst, dass der Staat schon dafür sorgen wird, dass die Leute in Arbeit sind. Technologie gewinnt immer. Und bei den Kutschenbauern, glaube ich, ist ein Unterschied, dass nämlich nur wenige damals eine Kutsche hatten und jetzt ganz viele Leute ein Auto haben. Und genau dasselbe wird mit KI auch passieren, dass KI-Anwendungen ganz viele Leute haben werden. Es braucht, glaube ich, nur nicht mehr so viele Leute, um diese KI-Anwendung zu steuern, zu bauen, zu machen, zu tun. Wie du sagtest, es wird die natürlichen Ressourcen, wird vielleicht irgendwann kommen. Und deswegen, ich bin großer Feind, alles so stehen zu lassen. Ich bin totaler Fan der KI und ich fühle mich ja als Unternehmer, hier mein Kleinunternehmen, der von 30 auf 10 Mitarbeiter runter sind, komplett frei und kann wieder atmen, nur aufgrund von KI. So. Und ich glaube, da wirst du halt hart am Arbeitsmarkt es merken, wer mit KI geht, gewonnen, wer es ohne macht, verloren.
Was man ja auch sehen wird, ist, dass Wissen natürlich immer weniger wert wird. Das wird natürlich zur totalen Commodity. Früher konntest du auch sagen, naja, jemand, der jetzt irgendwie 5 Jahre lang XYZ studiert hat, der ist ja wertvoll, der hat wertvolles Humankapital, denn der weiß ja irgendwas, was andere nicht wissen. So, jetzt weiß es leider jeder, falls die KI jetzt nicht gerade halluziniert, ne, kann sozusagen jeder sozusagen Experte für alles werden. Ich glaube, in so einer Welt wird es noch wichtiger zu sein, dass du A, extrem gute menschliche Soft Skills hast. Das heißt, dass du nicht nur irgendwie Wissen hast, sondern extrem gut darin bist, zu kommunizieren, dass Leute dich auch mögen, dass Leute gerne mit dir zusammenarbeiten, dass du super gut darin bist, Partnerschaften aufzubauen, Sales zu machen, Recruiting und so weiter. Ne? Also alles Dinge, die die KI, Stand heute, noch nicht so gut kann. Dazu wird sicherlich auch gehören, eine Personal Brand aufzubauen, denn ne, vorher konntest du dich ja dadurch auszeichnen, dass du halt irgendwas besonders gut konntest, also durch dein Fachwissen. Und heute wird dann eben sehr wichtig sein, dass die Leute sagen, okay, die Person kenne ich doch, die mag ich doch, die halte ich doch jetzt für eine super Expertin. Und heißt jetzt nicht, dass jetzt jeder von uns jetzt irgendwie TikToker oder LinkedIn-Influencer werden muss, aber ich denke schon, dass es tendenziell nochmal wichtiger wird im KI-Zeitalter. Das andere sind natürlich, das zweite Thema sind dann sozusagen Sachen in der physischen Welt. Also, es wird ja immer viel über Handwerker gesprochen, ja, und es ist jetzt nicht so, dass jetzt morgen alle McKinsey-Leute arbeitslos werden und die Handwerker die neuen Könige sind, ja. Aber tendenziell kann natürlich ein Analyst einfacher ersetzt werden als jetzt vielleicht ein Handwerker. Das heißt, Leute, die halt vielleicht nicht selber Handwerker sind, aber Handwerksbetriebe aufbauen können, die Manufakturen aufbauen können. Wir sehen auch gerade im Bereich Data Center, da müssen so viele Data Center gebaut werden. Also Elektriker, Installateure, gerade ein gigantisches Business. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele wieder neue Möglichkeiten, aber die vielleicht fernab sind von dem traditionellen, ich gehe jetzt mal 4 Jahre BWL studieren und werde dann Analyst bei einer Bank.
Wie seht ihr das denn mit neuen Wissen generieren? Wird das die KI machen oder ist das, also Forschen, weiterhin dem Mensch vorbehalten?
Ja, definitiv die KI. Viel, viel stärker. Ich glaube, der Mensch ist viel stärker in der Erfahrung des Austestens, was die KI da vorschlägt. Und was Theo gerade sagte mit dem Personal Branding, würde ich immer gerne auch auf Ärzte am Ende des Tages runterbrechen. Also bedeutet, ich glaube, dass ich würde mich lieber von der KI behandeln lassen und einen Maßnahmenplan und so weiter und so fort. Ich möchte dann aber nur noch mit einem Arzt sprechen und sagen, ich habe das mit verschiedenen schon durchlebt oder ich habe mit Betroffenen gesprochen oder ich bin jetzt der Übersetzer, derjenige mit dem Personal Brand, der mir jetzt hilft quasi dadurch und die selber die Erfahrung mit der KI gesammelt hat und sagt, kannst du vergehen, trust, mach das ruhig mal. Das ist schon eine gute Chance. Und da glaube ich, das ist das absolute Zukunftsgold. Mensch und Maschine zusammen. Aber ich glaube, wir überschätzen noch immer maßlos die menschliche Fähigkeit, so gut zu sein wie die KI. Und wir unterschätzen das, Kommunikation, Motivation, Leute mitzunehmen, Sales, Vertrauen und so weiter. Oder halt auch, ich glaube, es gibt ein schönes Zitat, wir werden alle mehr Direktoren und sind nicht mehr so sehr Macher am Ende des Tages in diesem Wissensshop. Also wir sind diejenigen, die alles irgendwie zusammenbauen, so ein Ökosystem und dann läuft das in sich und das ist ein großer Skill. Aber das Umsetzen selber in so Wissensbranchen ist halt nicht mehr ganz so interessant so am Ende des Tages. Da finde ich ganz spannend, den Gedanken. Aber was weiß ich? Ich bin ein kleines Licht. Ich habe hier so einen kleinen Podcast. Ich maß mir nur eine hohe Meinung an, mehr nicht.
Ich glaube, in der Forschung kann man ja schon beobachten, dass, wenn wir jetzt mal über medizinische Forschung nachdenken oder Naturwissenschaften, da ist ja oftmals so, dass jemand während seiner Doktorarbeit quasi 5 Jahre damit verbringt, um einen ganz, ganz kleinen Aspekt zu untersuchen oder vielleicht ein kleines Protein. Ja, also da bin ich leider, ich kann gleich was zu meiner Doktorarbeit erzählen. Aber die Leute, die sozusagen KI einsetzen für Forschung, die sagen halt, okay, du kannst halt irgendwie 1 Million Doktorarbeiten machen innerhalb von einem Jahr mithilfe von KI. Das heißt, hoffentlich wird uns dann dieser Output dann eben auch dahin führen, dass wir tatsächlich dann eben auch große Probleme lösen können. Ne? Also KI ist jetzt ja nicht nur dafür da, dass wir irgendwie schneller PowerPoint bauen können. Ne? Also idealerweise wollen wir vielleicht auch noch ein paar dickere Bretter damit bohren, wie jetzt zum Beispiel Krebs zu heilen. Also ich glaube, das wird dann hoffentlich auch passieren. Aber auch aus eigener Erfahrung, ich habe ja auch promoviert in Wirtschaftswissenschaften, tatsächlich hat mir das viel Spaß gemacht. Ich glaube aber, mein Impact auf die Menschheit, der war überschaubar mit meinen Papers. Ne? Und ich würde behaupten, der Impact meiner ohne denen zu nahe treten zu wollen, meiner Mitdoktoranden und Professoren. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Welt verändert haben. Aber natürlich ist es so, dass das, was da, also auch wenn die einen positiven Beitrag geleistet haben, KI kann es natürlich alles viel schneller und in einer viel größeren Quantität dann eben auch machen. Also von daher auf deine Frage zu antworten, Richard, also ja, ganz viel Innovation und Forschung wird dann eben auch durch KI kommen, natürlich auch durch Menschen angeleitet und sozusagen orchestriert und dass da idealerweise dann auch große Fortschritte für die Menschheit dabei rauskommen werden, die jetzt über Office-Produktivität hinausgehen.
Also ich würde sagen, wir haben ja jetzt, sag ich Theo, wir haben jetzt 5 Jahre gewartet, bis du kommst. Das ist so ein Zeitraum, den solltest du das gerne auch öfter kommen, aber den sollten wir uns vornehmen, dass wir in 5 Jahren unsere Aussagen, weil ich glaube, dann werden wir schon wissen, wo wir stehen und auf welchem Weg wir sind, weil so schnell, wie das momentan alles funktioniert, du hast es mit den selbstfahrenden Autos, hast du angesprochen, und da hatte ich persönlich ja noch die Arroganz damals, als ich habe es oft hier erzählt, als wir noch BI oder da hießen, habe ich immer gesagt, solange keine selbstfahrenden Autos oder ich hier nirgendwo überall telefonieren kann, wird AI mein Business hier nicht beeinflussen. Das habe ich gedacht als Datenmensch, das war noch vor einem Jahr. So, jetzt heißen wir AI or die und viele sind auf dem Weg hin gestorben. Also insofern muss ich sagen, es war ganz anders, als ich gedacht habe. Deswegen bin ich gespannt, was wir in 5 Jahren sagen. Und dann, da es gute alte Tradition in diesem Podcast ist, würde ich nämlich sagen, dem Gast gehören die letzten Worte. Theo, du kannst sagen, was du möchtest in diesem Podcast. Du kannst hemmungslos Werbung machen. Du kannst über deinen Lieblingsbasketballer reden. Du kannst über das Wetter in München reden oder was dir auch immer am Herzen liegt. Es ist dir völlig frei, immer was du in so einem Podcast, wo du zu Gast bist, sagen wolltest. Da hast du jetzt die Möglichkeit, aber bevor das losgeht, sage ich nochmal, Richard, Dankeschön. Deine letzten Worte sind dann die vorletzten Worte, die du an die Community richten möchtest, und ansonsten guck mal in die Caption, da gibt es eine Einladung, vielleicht seht ihr den einen oder anderen von uns hier mal live, wollt euch austauschen, wollt das machen. Sehr, sehr gerne. Ansonsten sage ich Tschüss und auf bald. Bis denn.
Ja, genau. Also von meiner Seite eigentlich vor allem die Einladung hier im März. Ne? Schaut unten auch in den Kommentaren zur Firma Leiber. Da geht's weiter mit AI meets Reality. Und ja, vielleicht Theo magst du ja auch mit vorbeischauen. Ich glaube, ihr kennt euch ja auch, ne? Von einem der Führungskräfte-Seminare. Ja, und deswegen, ich würde mich freuen, wenn wir uns dort auch live und in Person sehen. Und dort wird es sicherlich auch ganz viele rege Austausche geben, wie wir auch quasi bei Böhringer, ne, Andreas, richtig heißen Austausch hatten unter den Teilnehmern. Und daher, ja, bleibt mir jetzt nur noch der Staffelstab dir zu übergeben, Theo, und bis bald.
Ich bin der festen Überzeugung, dass KI der größte Trend ist, den wir miterleben werden in den nächsten 10, 20 Jahren. Und weil es so offensichtlich ist, können wir den ja auch nutzen. Also wir müssen nicht drüber spekulieren, wo wir jetzt unsere Zeit investieren sollten. Also wir müssen nicht drüber spekulieren, okay, ah, Mensch, auf welche Technologie sollte ich jetzt setzen? Auf welche Aktien sollte ich jetzt setzen? Das ist extrem offensichtlich. Und schon vor 3 Jahren, beim Start von ChatGPT damals, habe ich dann schon gesagt, ihr wollt nicht in der Situation sein, wo ihr in ein paar Jahren sagt, Mensch, warum habe ich es nicht erkannt? Warum habe ich diesen KI-Zug verpasst? Ja? Was ist seitdem passiert? Die Nvidia-Aktie hat sich ver-12 oder ver-15-facht und viele andere KI-Aktien auch. Also schon damals extrem offensichtlich. Dass KI-Skills oder Startups extrem relevant sein werden, war damals eben auch klar. In der Zeit sind jetzt eben super Companies entstanden. Gleichzeitig sehen wir eben, dass Leute, die jetzt eben nicht so fit in KI sind, jetzt Probleme haben, auf den Jobmarkt zu kommen. Ist natürlich ein blödes Outcome. Die gute Nachricht ist aber, dass es nicht zu spät ist. Ja? Also obwohl jetzt vielleicht schon 3 Jahre vergangen sind und ihr selbst vielleicht noch nicht in KI investiert habt, also als Unternehmen nicht in KI investiert habt, vielleicht noch nicht in eure KI-Skills investiert habt, vielleicht noch nicht in KI-Aktien investiert habt, wir sind halt immer bei der Reise immer noch bei 1,5 von 10. Also auch wenn ihr jetzt vielleicht so ein paar Regrets habt und sagt, okay, ich habe die letzten 3 Jahre vielleicht nicht hundertprozentig gut genutzt, okay, ist eben so, dann einfach draus lernen und zu sagen, okay, jetzt aber Vollgas in Richtung KI, egal in welcher Dimension. Und vielleicht auch als Tipp, vielleicht so über die, ne, Feiertage vielleicht auch, falls ihr Zeit habt, setzt euch einfach mit KI-Tools auseinander. Es kommt einem immer so vor, als ob es irgendwie hunderte von Tools gäbe und dann ist man immer so ein bisschen overwhelmed. Aber ehrlich gesagt, reicht es schon, in 2, 3 Tools fit zu werden. Das heißt, werdet Power-User in ChatGPT oder Perplexity oder Gemini und nehmt vielleicht dazu noch eins dieser Vibe-Coding-Tools, also sowas wie Lovable oder Cursor. Denn Da gibt es im Augenblick den höchsten Return auf dem Arbeitsmarkt. Wenn ihr sehr gut seid in Content Creation mit Google Nano Banana oder wenn ihr coden könnt mit diesen KI-Tools, dann werdet ihr sofort super Jobchancen bekommen. Vielleicht habt ihr dann die Möglichkeit, eure eigene Agentur aufzubauen, eure eigene Beratung, vielleicht ein eigenes Business zu starten. Also aus meiner Sicht ist einfach der Return gerade extrem hoch. Und wenn ihr auch nur 10, 20, 30 Stunden in diese Tools investiert, wird der Return einfach gigantisch sein. Also nehmt euch die Zeit, das Ganze macht extrem viel Spaß und wird sich auf jeden Fall lohnen.
Und es war noch nie so einfach, sich selbstständig zu machen mit guten Produkten. Insofern, tschüss.
Ciao.